Weißt du, normalerweise, wenn wir im Alltag über eine Diagnose sprechen, also sagen wir mal eine medizinische Diagnose, dann gibt es da ja eine ganz klare Erwartung von Präzision.
Mhm. Ja, wie in der Ingenieurskunst eigentlich.
Genau. Du brichst dir den Arm, du gehst zum Arzt, das Röntgenbild wird an die Wand geworfen und da ist dann diese unübersehbare, gezackte, weiße Linie im Knochen.
Ja, und der Arzt zeigt einfach mit dem Finger darauf und sagt, da ist das Problem.
Exakt. Es ist völlig eindeutig gebrochen oder eben nicht gebrochen.
Und vor allem ist das ja ungemein beruhigend. Also wir Menschen mögen es einfach, wenn Dinge messbar sind. Wenn man einen Missstand sofort sehen und kategorisieren kann. Dann weiß man ja auch direkt, was zu tun ist.
Genau das ist der Punkt. Aber sobald du die Welt der Medizin oder der Technik verlässt und dich an gesellschaftliche Diagnosen wagst, ist dieser sprichwörtliche Röntgenapparat plötzlich komplett kaputt.
Oh ja.
Wir blicken da auf eine Landschaft, die extrem trübe und verschwommen ist. Was für den einen ein Fortschritt ist, ist für den anderen halt der absolute Untergang.
Mhm.
Und bevor wir uns heute genau in so eine trübe, hochkomplexe Diagnose stürzen, noch ein kurzer, aber sehr wichtiger und transparenter Hinweis an dich. Die Stimmen, die du hier hörst und auch diese gesamte Unterhaltung wurden komplett durch künstliche Intelligenz generiert. Wir stützen uns dabei aber wirklich Wort für Wort auf echte, kurierte Quellen. Also, willkommen zu unserer heutigen tiefen Analyse.
Ja, hallo auch von mir. Wir schauen uns heute ein wirklich sehr dichtes und ziemlich provokantes Stück Zeitgeschichte an. Es geht um einen ausführlichen Essay des Autors Kurt O. Wörl.
Mhm.
Der ist im August 2026 erschienen und sein Titel lautet Dekadenz, Leben von der Substanz.
Richtig. Und unsere Mission für diese Unterhaltung ist es eigentlich, der Frage auf den Grund zu gehen, was Wörl überhaupt meint, wenn er von Dekadenz spricht.
Ja.
Weil er will das Wort komplett von diesem alten, staubigen Klischee der spätrömischen Weinorgien befreien.
Genau, das klassische Bild halt.
Er blickt stattdessen auf unsere moderne Gesellschaft, die laut seiner Analyse den Bezug zur Realität verloren hat und schlichtweg ihre eigenen Grundlagen aufzehrt.
Bevor wir da in seine Argumentation einsteigen, müssen wir aber noch ganz kurz die Leitplanken für diese Unterhaltung festlegen.
Sehr wichtig, ja.
Dieser Text von Wörl, das ist keine seichte philosophische Betrachtung. Der enthält wirklich sehr scharfe politische und gesellschaftliche Kritik, die extrem polarisieren kann.
Absolut.
Das reicht von einer knallharten Abrechnung mit der politischen Ära von Angela Merkel bis hin zu massiver Kritik an aktueller Identitätspolitik und Gesetzesvorhaben.
Mhm.
Und unsere Aufgabe hier am Tisch ist es ausdrücklich nicht, Wörls Aussagen irgendwie zu bewerten, uns auf irgendeine Seite zu schlagen oder moralische Urteile zu fällen.
Genau, wir agieren hier als reine neutrale Beobachter, ne?
Richtig. Wir wollen die Denkweise, also die innere Logik und die Mechanik hinter seinem Text einfach für dich transparent machen.
Dann lass uns doch direkt an die Substanz gehen. Wörls Grundthese bricht ja radikal mit dem, was wir uns so landläufig unter Dekadenz vorstellen.
Mhm.
Für ihn ist das kein dekadenter Lebensstil, kein überbordender Luxus. Er sagt, Dekadenz beginnt genau in dem Moment, in dem die äußere Fassade einer Gesellschaft noch völlig intakt wirkt.
Also Parlamente tagen, Schulen verteilen Zeugnisse.
Genau, Ministerien drucken glänzende Strategiepapiere, aber die eigentliche raue Funktionalität dahinter wegbricht. Die Züge fahren halt nicht mehr, die Brücken bröckeln.
Ja.
Er stellt sogar die These auf, dass das historische Römische Reich gar nicht wegen irgendwelcher Ausschweifungen am Hof unterging, sondern weil die Verbindung zwischen gesellschaftlichem Rang, erbrachter Leistung und persönlicher Verantwortung einfach zerrissen ist.
Und was hier wirklich faszinierend ist, ist, wie Wörl den Verfall auf eine sehr spezifische Weise definiert.
Mhm.
Er macht klar, dass bloße Fehler oder Irrtümer noch lange keine Dekadenz sind. Also jede lebendige Gesellschaft macht am laufenden Band Fehler.
Klar.
Der Kern der Dekadenz ist für ihn der Verlust des sogenannten Korrekturwillens. Er beschreibt da so eine gesellschaftliche Mechanik, bei der Probleme nicht mehr angepackt und gelöst werden, sondern, und das ist spannend, bei der man dazu übergeht, diese Probleme einfach nur noch sprachlich umzubenennen.
Das ist wirklich ein interessanter Mechanismus. Das klingt nach einer Kultur, die sich die Realität irgendwie schönredet, anstatt sie zu verändern.
Genau. Und er macht das an ganz konkreten Begriffen fest. Wörl schreibt, dass aus einem offensichtlichen Rückstand in der öffentlichen Debatte dann plötzlich eine Herausforderung wird.
Ah, verstehen.
Aus einem handfesten Scheitern macht man dann einen Transformationsprozess. Das bedeutet quasi, die Gesellschaft und die Politik erkennen durchaus, dass etwas nicht stimmt.
Die Diagnose ist also da.
Exakt, die Diagnose ist da, aber die Therapie, also diese harte und oft schmerzhafte Arbeit der Korrektur, die wird einfach verweigert. Und wer stattdessen lautstark auf die Fehlentwicklung hinweist, wird dann oft bekämpft.
Weißt du, wenn ich mir das bildlich vorstelle, das erinnert mich extrem an so eine Kulisse in einem Hollywood-Filmstudio.
Oh ja, gutes Bild.
Wenn man da die Hauptstraße entlang läuft, sieht das aus wie eine völlig intakte, florierende Metropole. Prächtige Fassaden, saubere Fenster und so weiter.
Mhm.
Aber sobald du die Tür zu einem dieser Häuser aufmachst und einen Blick dahinter wirfst, stehen da im Staub eigentlich nur noch ein paar provisorische Holzstützen, die das Ganze mühsam vor dem Umfallen bewahren.
Diese Visualisierung trifft seine These wirklich exakt. Die Fassade des Staates steht, aber die tragenden Strukturen sind morsch.
Ja.
Und von diesem allgemeinen Prinzip der verweigerten Korrektur, führt Wöll uns dann direkt zu seinem ersten großen historischen Fallbeispiel.
Der deutschen Politik der jüngeren Vergangenheit, richtig.
Ganz genau.
Ja, er knöpft sich da die politische Ära von Angela Merkel vor, also die Jahre von 2005 bis 2021. Wöll bezeichnet diese Epoche in seinem Essay ja fast schon vernichtend als die 16 verlorenen Jahre.
Ein hartes Urteil.
Er diagnostiziert ein politisches Fahren auf Sicht, komplett ohne strategische Vision. Sein Bild ist folgendes. Der deutsche Wohlstand und die Stabilität in dieser Zeit waren im Grunde eine Illusion.
Ja.
Schaffen. Er nennt als Pfeiler dieser Substanz den militärischen Schutz durch die USA, die billige Energie aus Russland und die unpopulären, aber wirksamen Arbeitsmarktreformen der Vorgängerregierung.
Und er geht bei der wirtschaftlichen Analyse sogar noch einen Schritt weiter und greift das absolute Heiligtum dieser Ära an, nämlich die berühmte schwarze Null.
Oh ja.
Den ausgeglichenen Staatshaushalt entlarvt er in seiner Argumentation als zutiefst dekadent.
Moment mal, da muss ich jetzt aber wirklich kurz einhaken und mal die Perspektive des Teufelsadvokaten einnehmen.
Gerne.
Wenn ich an die Wahrnehmung Deutschlands in diesen 15, 20 Jahren denke, war das Narrativ im In- und Ausland doch ein völlig anderes, oder? Deutschland galt als der wirtschaftliche Fels in der Brandung Europas, als unglaublich stabil und krisenfest.
Absolut.
Wie konstruiert Wörl denn sein Argument, dass ausgerechnet eine Epoche mit einem ausgeglichenen Haushalt und scheinbarem Frieden fatal und kurzsichtig gewesen sein soll?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann setzt seine Logik genau an diesem Unterschied zwischen kurzfristiger Bilanzkosmetik und langfristiger Realität an.
Okay.
Wörl argumentiert ökonomisch. Wenn ein Staat seine kritische Infrastruktur, also das Schienennetz, die Autobahnbrücken, die Schulen, über ein Jahrzehnt hinweg nicht repariert, dann spart er in Wirklichkeit keinen einzigen Cent.
Ah.
Er macht stattdessen gewaltige, versteckte Schulden für die Zukunft. Das sieht auf dem Papier des Finanzministers in diesem Moment vielleicht vorbildlich aus, ist aber wirtschaftlich eine absolute Katastrophe.
Das ist im Grunde so, als würde ich merken, dass mein Dach undicht ist, aber anstatt den Handwerker zu rufen, lege ich das Geld aufs Sparbuch.
Genau.
Ich schaue dann auf meinen Kontostand und fühle mich wahnsinnig reich und vernünftig, während das Wasser bereits still und heimlich meine Balken auf dem Dachboden verfaulen lässt.
Eine perfekte Übertragung ins Private. Und Wörler führt weiter aus, dass die nachfolgenden Regierungen unter Olaf Scholz und später Friedrich Merz diese versteckten Schulden, also diesen gigantischen Sanierungsstau, nun schmerzhaft ausbaden müssen.
Indem sie neue offizielle Schulden aufnehmen müssen, oder?
Richtig. Oder indem sie die Schuldenbremse aufweichen. Die schwarze Null war für ihn also die ultimative Hollywood-Fassade.
Wahnsinn. Und dieses Prinzip des Ignorierens wendet er ja nicht nur auf die Infrastruktur an, er bringt auch das Beispiel der Digitalisierung.
Oh ja, ein großes Thema.
Da schreibt Wöll, dass der enorme Rückstand Deutschlands auf unzähligen politischen Gipfeln durchaus diagnostiziert wurde. Man hat Hochglanzstrategiepapiere gedruckt, aber in den Verwaltungen blieb alles beim Alten.
Sprich beim Faxgerät.
Genau, beim Faxgerät. Das Papier, also das Symbol des Handelns, hat das eigentliche Handeln einfach ersetzt.
Das ist genau diese fehlende Therapie nach der Diagnose, von der wir vorhin gesprochen haben.
Mhm.
Und Wöll überträgt dieses Leben von der Substanz auch auf die Sicherheitspolitik und die Bundeswehr.
Okay.
Er schreibt, Friedfertigkeit ist eine Tugend, aber wer glaubt, er könne wirtschaftlichen Einfluss und ein sicheres Leben in Europa beanspruchen, ohne die militärischen und finanziellen Lasten dafür selbst tragen zu wollen.
Weil man sich halt bequem auf den Schutzschild der USA verlässt, ne?
Exakt. Wer das tut, der geht eine extrem unverantwortliche Wette mit der Realität ein, so Wöll.
Weißt du, was mich an seinem Essay besonders aufhorchen lässt, ist, wie er den Aufstieg der AfD in genau diese Zeit einordnet.
Ja.
Er sieht in diesem scheinbar ruhigen politischen Fahrwasser der Merkel-Jahre den eigentlichen Nährboden für die politische Radikalisierung, richtig?
Das ist ein ganz zentraler Baustein seiner Analyse. Wöll vertritt die These, dass die CDU unter Angela Merkel in vielen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen strategisch nach links gerückt ist.
Mhm.
Wahltaktisch war das kurzfristig genial, weil es den politischen Gegnern in der Mitte den Wind aus den Segeln nahm. Aber laut Wöll hat das einen echt hohen Preis gehabt. Teile des traditionell konservativen Milieus verloren schlicht ihre politische Heimat.
Es entstand also quasi ein politisches Vakuum auf der rechten Seite des Spektrums?
Genau. Und dieses Vakuum hat der AfD dann den Weg geebnet. Wöll analysiert da insbesondere das Jahr 2015 und die Migrationspolitik.
Und was ist da seine Mechanik?
Er sagt, wenn in einer Demokratie sachliche Einwände oder Ängste vor einem Kontrollverlust moralisch abgewertet und aus dem Diskurs gedrängt werden, dann verschwinden diese Fragen ja nicht einfach.
Nee, natürlich nicht.
Wer Fragen aus der politischen Mitte verdrängt, sorgt nach Wölls Ansicht lediglich dafür, dass sie später von radikaleren Kräften in einer viel schärferen Form gestellt werden.
Wenn wir seiner Linie da mal folgen, beschreibt er also einen Staat, der politisch, wirtschaftlich und infrastrukturell nur noch das verwaltet, was frühere Generationen aufgebaut haben.
Mhm.
Aber er belässt es ja nicht bei der großen Bundespolitik. Er wendet diesen Gedanken dann auf die Gesellschaft als Ganzes an. Und das bringt uns zu seinem nächsten großen Thema, nämlich der Auflösung des Leistungsprinzips.
Ja.
Er knöpft sich hier vor allem zwei Bereiche vor, die Erbschaft und das Bildungssystem.
Genau, und Wöll trennt hier sehr scharf. Er stellt zunächst mal klar, dass an Erbschaften an sich überhaupt nichts Schlechtes ist. Sie sind ein Kernbestandteil von privatem Eigentum.
Okay.
Dekadent wird unsere Gesellschaft laut seiner Definition erst durch den Umgang damit. Wir bezeichnen uns nach außen hin unermüdlich als gerechte Leistungsgesellschaft. Das ist wieder die Fassade. Die Realität hinter der Fassade ist aber laut Wöll, dass zunehmend die soziale Herkunft und der reine Zufall der Geburt darüber entscheiden, wer welche Chancen im Leben hat.
Er zieht da auch einen ziemlich drastischen historischen Vergleich zum Adel, oder?
Ja, den bringt er.
Er argumentiert, dass beim historischen Adel die Privilegien anfangs noch untrennbar mit Pflichten verknüpft waren. Also der Adel musste für Schutz sorgen, Ländereien verwalten, in den Krieg ziehen.
Genau.
Und als diese Pflichten im Laufe der Jahrhunderte verschwanden, die reinen Privilegien und der Reichtum aber weiter vererbt wurden, da wurde das System des Adels dekadent und fiel irgendwann in sich zusammen.
Richtig.
Und genau diese Entkopplung von Privileg und Leistung wirft er der modernen Erbgesellschaft vor.
Und der zweite Bereich, in dem Wöll diese Entkopplung von Symbol und Leistung sieht, ist dann eben die Bildung.
Ah, das Bremer Abitur.
Exakt, das ist sein Paradebeispiel. Er beschreibt ein Bildungssystem, in dem die Politik scheinbar enorme Erfolge feiert. Die Quoten der Abiturienten steigen unaufhörlich, die Notenschnitte werden auf dem Papier immer besser.
Mhm.
Aber gleichzeitig, so Wöll, sinken die objektiv messbaren Fähigkeiten und Kenntnisse der Schüler dramatisch ab.
Das erinnert mich stark an eine Volkswirtschaft, die unter einer schweren Hyperinflation leidet.
Wie meinst du das?
Naja, der Staat versucht das Problem zu lösen, indem er einfach immer mehr Geldscheine druckt, auf denen immer gigantischere Zahlen stehen. In diesem Fall also die massenhaften Einser-Abiturzeugnisse.
Ah, okay, ja.
Bildung. Aber wenn man mit diesem Schein dann auf den echten Markt geht, also in die Arbeitswelt oder an die Universität, merkt man schlagartig, dass die tatsächliche Kaufkraft dieses Zeugnisses, also das echte Wissen, komplett kollabiert ist.
Das ist wirklich eine hervorragende Übersetzung seiner Kritik. Wöll argumentiert, dass die Politik hier den Weg des geringsten Widerstandes wählt.
Mhm.
Anstatt in die jahrelange, oft frustrierende und harte pädagogische Arbeit zu investieren, um Schüler wirklich besser zu machen, passt man einfach per Verordnung die Notenskala nach unten an. Das zertifizierte Symbol, also das Abiturzeugnis, ersetzt die tatsächliche intellektuelle Befähigung.
Er untermauert das auch mit einer Anekdote über die Außenministerin Annalena Baerbock aus dem Jahr 2022.
Ja, die zitiert er.
Laut Wölls Darstellung stellte das Ministerium damals fest, dass weibliche Bewerberinnen bei den Eignungstests für den Auswärtigen Dienst statistisch öfter scheiterten als männliche. Die Reaktion darauf war aber nicht herauszufinden, woran das liegt und dann vielleicht gezielt Coaching oder Förderung anzubieten, um diese Lücke durch Leistung zu schließen.
Nee.
Stattdessen hat Baerbock die Tests in bestimmten Bereichen einfach ausgesetzt.
Und für Wörl ist das der Inbegriff seines Dekadenzbegriffs. Ein Unvermögen oder einen Mangel an Qualifikation gar nicht erst feststellen zu wollen, um eine unangenehme Realität zu vermeiden. Das nennt er Dekadenz pur.
Wahnsinn.
Es ist wieder die Herrschaft des Symbols, in diesem Fall die Quote oder die Position, über die reale, dahinterstehende Befähigung.
Puh, von diesem Verlust klarer Bildungsstandards spannt Wöll dann den Bogen zu einem Bereich, in dem die Debatte noch viel hitziger wird.
Oh ja.
Nämlich der Verlust klarer gesellschaftlicher und rechtlicher Begriffe. Er taucht da tief in die Identitätspolitik ein und beginnt mit dem Thema Sexualität und der öffentlichen Wahrnehmung des Christopher Street Day.
Wörl wählt hier eine historische Perspektive, um seinen Punkt zu machen. Er erinnert daran, dass die öffentliche Sichtbarkeit von Homosexuellen ursprünglich ein lebensnotwendiger und wirklich mutiger Protest gegen echte staatliche Verfolgung und Unterdrückung war. Heute jedoch, so seine Analyse, sei diese Bewegung in eine Phase gekippt, in der Aufmerksamkeit mit echter Anerkennung verwechselt werde. Er kritisiert eine aus seiner Sicht maßlose Sexualisierung des öffentlichen Raums.
Und er bringt da auch ein ziemlich extremes Beispiel, ne?
Ja. Um zu verdeutlichen, wohin eine grenzenlose Befreiungsideologie führen kann, nennt er als historisches Extrembeispiel die pädophilen Strömungen in den Gründungsjahren der Grünen Partei.
Krass.
Für Wörl war das das direkte Resultat einer Denkweise, bei der selbst der fundamentale Schutz von Kindern dem Dogma einer theoretischen sexuellen Befreiung untergeordnet wurde. Er resümiert da, eine Kultur verfällt, wenn sie den Schutzraum des Privaten auflöst und nur noch permanent auf der öffentlichen Bühne ausstellt.
Da drängt sich mir aber sofort ein massiver Einwand auf.
Schieß los.
Ist es nicht eigentlich das absolute Fundament einer aufgeklärten, liberalen Gesellschaft, dass Menschen ihre Identität frei leben, feiern und auch ohne Scham sichtbar machen dürfen?
Ja.
Sieht der Autor da nicht einfach den normalen Lauf der gesellschaftlichen Emanzipation als Verfall, weil er ihm vielleicht einfach zu bunt ist?
Das wirft eine ganz entscheidende Frage auf. Wenn wir uns Wörls Text ansehen, zwingt uns diese Frage dazu, zu verstehen, wie er den Begriff Liberalismus für sich definiert.
Okay, wie macht er das?
Für Wörl sind echte Freiheit und Selbstverantwortung untrennbar miteinander verbunden. Er argumentiert, dass der freiheitliche Staat die absolute Pflicht hat, seine Bürger vor Schikane, Gewalt und Diskriminierung zu schützen.
Da würden ihm ja die meisten zustimmen.
Genau. Aber der Staat kann und darf nicht jede kritische Reaktion der Umwelt verbieten oder gar den Applaus der Gesellschaft für bestimmte Lebensentwürfe gesetzlich vorschreiben.
Ah, verstehe.
Wörls These lautet, es ist zutiefst dekadent, wenn gesellschaftliche Gruppen weitreichende Rechte, Quoten oder spezielle Schutzräume einfordern, aber im selben Atemzug jede Diskussion über biologische Realitäten durch die Vergabe moralischer Etiketten, wie etwa den Vorwurf der Intoleranz, sofort im Keim ersticken.
Und diese Auflösung objektiver Definitionen führt ihn dann direkt in das juristische Feld, richtig?
Ja.
Wo sich der Gesetzgeber laut Wörl mittlerweile komplett in den eigenen Begriffen verstrickt. Er führt hier den Paragraphen 183 des Strafgesetzbuches an, der exhibitionistische Handlungen bestraft.
Ein sehr konkretes Beispiel, ja?
Das Gesetz besagt nämlich ausdrücklich, dass dieser Paragraph für Männer gilt. Und hier setzt Wörl den Hebel an. Er fragt, was Mann juristisch überhaupt noch bedeutet, wenn das neue Selbstbestimmungsgesetz den Geschlechtseintrag einer Person völlig von biologischen Tatsachen löst.
Er dekonstruiert diesen Widerspruch wirklich sehr präzise. Er stellt die Frage in den Raum, gilt vor Gericht nun das biologische Geschlecht zum Tatzeitpunkt? Gilt der aktuelle Registereintrag auf dem Amt? Oder gilt die rein innerlich gefühlte Identität der Person? Wörl argumentiert, der Gesetzgeber habe hier ein rein politisches Signal setzen wollen.
Wieder das Symbol der Inklusion.
Exakt, das Symbol der Inklusion. Und zwar ohne die massiven systematischen und praktischen Folgen für das Rechtssystem auch nur ansatzweise zu durchdenken.
Er spricht in diesem Zusammenhang oft von einem Sprechakt. Das müssen wir vielleicht kurz erklären für dich, wenn du zuhörst.
Ja, gerne.
Das bedeutet im Grunde, dass eine bloße sprachliche Äußerung, also eine Willenserklärung wie... Ich bin jetzt juristisch eine Frau, ausreicht, um eine bis dato festgeschriebene rechtliche oder biologische Realität zu überschreiben.
Und das, ohne dass sich an der physischen Materie irgendetwas geändert hat.
Genau.
Und weil der Gesetzgeber diesen Sprechakt erlaubt, aber die rechtlichen Kollisionen nicht klärt, warnt Wörl vor einer heraufziehenden Juristokratie.
Was meint er damit konkret?
Nehmen wir mal sein zweites Beispiel, die Wehrpflicht. Auch diese ist im Grundgesetz an das männliche Geschlecht geknüpft. Wer muss im Verteidigungsfall nun den Dienst an der Waffe antreten, wenn der Geschlechtseintrag jederzeit per Sprechakt geändert werden kann?
Gute Frage.
Das Parlament drückt sich vor der Antwort und überlässt die Lösung im Zweifel irgendwann den Gerichten. Die politische Verantwortung wird abgeschoben, Richter müssen dann plötzlich Politik machen.
Für Wörl ist das wieder die Herrschaft des Symbols, die die harte Sachprüfung verdrängt hat, oder?
Ganz genau.
Er warnt, dass beispielsweise der Begriff Frau all seine historischen und rechtlichen Konturen verliert. Schließlich seien Frauenrechte historisch exakt auf der Basis biologischer Realitäten und der daraus resultierenden körperlichen und gesellschaftlichen Benachteiligungen erkämpft worden.
Ja.
Wenn das Biologische wegfällt, schwebt das Recht irgendwie im luftleeren Raum.
Und er schließt seine Kritik an dieser gesellschaftlichen Verwirrung mit einem Blick auf unsere Erinnerungskultur, wo er eine gewaltige Doppelmoral diagnostiziert.
Oha, wie sieht die aus?
Auf der einen Seite steht das Selbstbestimmungsgesetz, das ein strenges Offenbarungsverbot enthält. Es verbietet, frühere Namen oder Geschlechtseinträge einer Person öffentlich zu machen. Der Staat verordnet hier, laut Wörl, quasi eine gesellschaftliche Amnesie.
Die Vergangenheit soll also rechtlich ausgelöscht werden.
Genau. Auf der anderen Seite verweist er auf gesellschaftliche Bewegungen wie MeToo. Hier sieht Wörl eine Dynamik, die oft jahrzehntealte, juristisch längst verjährte Handlungen aus der Vergangenheit wieder ans Tageslicht zerrt und öffentlich aburteilt.
Ein starker Kontrast.
Der Autor kritisiert diese tiefgreifende Inkonsistenz. Die Vergangenheit wird in unserer Gesellschaft nicht mehr nach einheitlichen objektiven Prinzipien behandelt, sondern folgt einer unberechenbaren moralischen Wetterlage.
Mhm.
Dem einen wird gesetzlich das Recht auf eine völlig neue Erzählung seines Lebens gestattet, der andere wird für Vergangenes gnadenlos an den Pranger gestellt.
Puh, das ist eine Menge Stoff, den wir da jetzt bewegt haben. Lass uns diese ganzen Fäden für dich noch einmal zusammenziehen.
Gerne.
Wir sind Wörls schonungslose Argumentation durch verschiedene Stockwerke unserer Gesellschaft gefolgt. Von der Bundespolitik und Merkels bröckelnden Brücken, die trickreich als schwarze Null verbucht wurden.
Ja.
Über die Schulen und das Bremer Abitur, wo der bedruckte Zettel plötzlich wichtiger ist als das vermittelte Wissen. Bis hin in die Gerichtssäle, in denen die juristische Verwirrung um das Geschlecht die Definition von Realität einfach auflöst.
Genau.
All diese Beispiele stehen bei ihm unter einer großen verbindenden Klammer. Wir haben es, laut seiner harten Diagnose, mit einer Gesellschaft zu tun, die sich in die Symbole und Fassaden verliebt hat, um sich der harten, unbequemen Realität nicht mehr stellen zu müssen.
Mhm.
Eine Gesellschaft, die ihre Probleme lieber umbenennt, als die Ärmel hochzukrempeln und sie zu lösen.
Wenn wir Wörls Analyse jetzt einmal aus dem Text herauslösen und konsequent zu Ende denken, drängt sich mir ein letzter, echt unbequemer Gedanke auf.
Okay. Welcher?
Wenn unsere Gesellschaft, wie er behauptet, aktuell wirklich nur noch den eigenen Verfall verwaltet, während wir uns krampfhaft an die Symbole und den Wohlstand der Vergangenheit klammern?
Ja.
Was passiert eigentlich an dem Tag, an dem die allerletzte Reserve dieser Substanz endgültig aufgebraucht ist? Kann eine Gesellschaft, die den Korrekturwillen verlernt hat, kurz vor dem absoluten Nullpunkt eigentlich noch aus eigener Kraft aufwachen und umsteuern?
Das ist eine echt gute Frage.
Oder braucht es am Ende den kompletten, krachenden Zusammenbruch der gesamten Hollywood-Kulisse, damit wir überhaupt in der Lage sind, wieder ein echtes Fundament zu gießen?
Das ist die große, offene Frage, die Wörl uns hinterlässt. Wenn der Röntgenapparat unserer Gesellschaft irgendwann nur noch Rauschen anzeigt, weil wir alle klaren Definitionen aufgelöst haben, müssen wir vielleicht auf die harte Tour lernen, der Realität wieder ohne Filter und tröstende Begriffe ins Auge zu sehen.
Mhm.
Wir hoffen, diese Unterhaltung hat dir ein paar neue Werkzeuge an die Hand gegeben, um den Text und vielleicht auch die Nachrichten von morgen mit anderen Augen zu betrachten. Ein großes Dankeschön fürs Zuhören, fürs Mitdenken und für deine Zeit heute. Mach's gut.